Deutschlandfunk.
DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Gezinkter Trauschein. Schleusernetzwerke in Deutschland. Was vom 20. Juli übrig blieb. Das Erbe des Widerstands. Nein zur Luxusperiode. Petition gegen die Tamponsteuer. Heute mit Melanie Longerich.
Autobahn. Für die meisten Deutschen ist das ein schönes Wort. Wenn man mal drauf ist, dann Höchstgeschwindigkeit und blitzschnell ist man am Ziel. In der CSU aber hat das Wort etwas gelitten. Es sind da immer noch zu viele Bilder im Kopf vom ausgebremsten Herzensprojekt, der Pkw-Maut für Ausländer. Doch auch mit Autobahnen anderer Art hat die CSU derzeit so ihre Probleme, nämlich mit denen für Strom. Eigentlich ist die Frage der Trassen, die einmal den Windstrom aus Norddeutschland nach Bayern und Baden-Württemberg transportieren sollen, auf Bundesebene ja längst entschieden. In Bayern gibt es trotzdem noch immer viel Widerstand und die CSU schafft es kaum, die Geister wieder einzufangen, die sie einst rief, oder besser gesagt, die ihr Ex-Chef Horst Seehofer einst rief. Der hatte nämlich heftig gegen die sogenannten Monstertrassen gewettert. Und jetzt Tobias Krone über rasende Bauern und verärgerte Politiker.
Wer die noch heile Welt sucht, muss auf den Forsthof nach Brennberg fahren, eine halbe Autostunde von Regensburg entfernt. Aus dem tiefen Wald erheben sich ein paar Wiesen und auf dem Hügel der nagelneue Bio-Kuhstall der Familie Fichtel.
Den haben wir jetzt im Herbst 2018 haben wir angefangen und haben unseren Traum verwirklicht. Mutterkuhhaltung mit Weidehaltung. Also die können vom Stall rausgehen, können auf saftig grünen Weiden grasen, fressen, Kälber fetzen, sausen umeinander.
Neben den Kälbern springen auch noch die drei kleinen Töchter um Landwirtin Anita Fichtel herum, die dem Reporter später auch noch das zerzauste Katzenbaby präsentieren. Kein Zweifel, die Zukunft der Fichtels wäre so leuchtend wie dieser Sommertag. Wäre da nicht die Sorge. Und die hat mit der Stromleitung zu tun, die durch die Felder gegraben werden soll.
Also erstens einmal der gesundheitliche Aspekt, den muss ich auch unbedingt aufführen, weil ich mit den Kindern keiner weiß, was das für Auswirkungen hat. Also ich bin mir da nicht so sicher, dass das wirklich unbedenklich ist, das ganze Zeug. Und dann natürlich, wie geht es weiter mit unseren Viechern? Bringen wir mir das Foto her, wenn uns so viel Fläche abgeht für Jahre.
Die Erdkabel des Nord-Süd-Links sollen Ökostrom vom windreichen Norden nach Süden bringen. Sie verlaufen von Sachsen-Anhalt bis kurz vor Landshut in Niederbayern und gehen mitten durch Brennberg. Der Leitungsbetreiber Tennet entgegnet, durch die finanziellen Entschädigungen sei die Existenz der Landwirte sicher. Das Ziel sei es, nach der Baustelle den Mutterboden 1:1 wiederherzustellen. Um gesundheitliche Risiken durch elektromagnetische Schwingungen zu minimieren, halte man sich an internationale Grenzwerte. Doch nicht nur die Fichtels bleiben skeptisch. Die CSU hat lange mit den Stromtrassen Politik gemacht, oder vielmehr gegen die Stromtrassen, und kämpft nun gegen die Geister, die sie rief. Der langjährige Parteichef Horst Seehofer wetterte so lange gegen die, Zitat, Monstertrassen, bis man ihm zugestand, sie unter die Erde zu verlegen. Ihren Frieden hat die Partei damit trotzdem nie so richtig gemacht. Immerhin gab der jetzige CSU-Chef Markus Söder kürzlich nach einer Kabinettssitzung zu:
Wir haben in den letzten Jahren bei diesen Themen Energiepolitik, sind wir mal ganz ehrlich, immer gesagt, was wir nicht wollen. Aber wir haben eigentlich nicht ein konstruktives Konzept entwickelt. Und jetzt, glaube ich, haben wir ein konstruktives Konzept. Das ist auch nicht alles einfach für uns, das wissen wir auch. Ja. Aber eins ist klar, ohne überhaupt Stromleitungen werden wir es nicht schaffen, dass wir bei uns Versorgungssicherheit erreichen.
Die Stromtrassen sollen den Wegfall der bayerischen Atomkraftwerke kompensieren. Bayerns Industrie wartet sehnsüchtig darauf, etwa Dieter Gilles im Chemiewerk Wacker-Burghausen. Woher soll der Strom für energieintensive Betriebe wie den seinen kommen, wenn in den nächsten Jahren die letzten Atommeiler abgeschaltet werden, fragt der Werksleiter.
Der Umbau muss so gestaltet werden, dass mit dem Abschalten von grundlastfähigen Energieerzeugungen andere aufgebaut werden, die das Gleiche schaffen. Beispielsweise natürlich Windkraft an der Nordsee, Zu einem Teil ist das grundlastfähig.
Doch über Jahre schwor die CSU unter Seehofer auf ein ganz anderes Modell. Gemeinden sollten sich selbst dezentral mit Strom versorgen. Ein gutes Gegenargument gegen die Trasse. Auch die Brennberger würden lieber weiter ihren eigenen Strom produzieren. Hier bliebe laut dem ökologisch eingestellten Vizebürgermeister Franz Xaver Löffel sogar noch etwas übrig.
Unsere Stärke ist natürlich die PV-Anlagen auf den Dächern. Also in der Gemeinde Brennberg, so ungefähr 170% des Stroms, der verbraucht wird, wird hier erzeugt. Also wir sind wirklich weit im positiven Bereich drin.
Doch die Stromproduktion von Dörfern wie Brennberg reicht nicht aus, um die Bürger und Unternehmen in den großen Städten mitzuversorgen. Der Grünen-Abgeordnete im Bayerischen Landtag, Martin Stümpfig, hält das zudem für ein fadenscheiniges Argument.
Wenn man dann in die Regionen schaut, die dann sagen, ja, wir brauchen keine Leitung, wollen es dezentral machen, sehe ich oftmals keine Windkraftanlagen.
Mehr bayerische Windkraftanlagen. Dafür hätten auch die Freien Wähler gern gesorgt. Doch als kleiner Partner der CSU in der Staatsregierung konnten sie sich nicht durchsetzen. Weiter verhindert ein Abstandsgesetz weitgehend neue Anlagen. Der relativ konstante Windstrom kann so nur über die Stromtrasse kommen. Doch auch als frisch gebackener Energieminister tourte der Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, noch herum und polemisierte gegen die Stromtrasse. Das war vor der Europawahl. Inzwischen hat Aiwanger kleinlaut zugegeben:
Ich sehe die bundespolitische Beschlusslage und kann nichts dagegen machen.
Der Bau der Südostlink-Trasse ist längst gesetzlich beschlossen. Und das heißt, Widerstand aus der Bevölkerung ist so gut wie zwecklos, sagt der Brennberger Vizebürgermeister Franz Xaver Löffel.
Ja, also das Gesetz ist so brutal, dass man eigentlich als Einzelne natürlich fast gar keine Möglichkeiten haben. Die Möglichkeiten ist einfach nur an die Vernunft der Entscheidungsträger zu appellieren.
Daran appelliert auch der Grünen-Abgeordnete Martin Stümpfig. Für ihn allerdings heißt das, die Stromtrassen müssen jetzt zügig zu Ende gebaut werden, damit die Energiewende nicht in Gefahr gerät.
Dass immer wieder draußen vor Ort gesagt wird, ja, vielleicht gibt es ja doch eine andere Lösung. Das wiegelt einfach auf, so kommen wir nicht weiter. Also ich muss als Politiker, wenn ich mal gesagt habe, jawohl, da haben wir uns jetzt drauf verständigt, dann muss ich mal ein Rückgrat beweisen und sagen, okay, es ist nicht einfach, aber wir sehen das als sinnvoll an und ich kann nicht immer vor Ort das sagen, dann, was die Leute hören wollen.
Die Stromtrassen so bürgernah wie möglich umsetzen, das hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder im Juni verkündet. Es scheint, als ob das nicht so einfach wird.
Der Streit um die Stromtrassen in Zweitbayern. Tobias Krone berichtete.
Das ist die Wahrheit über unser Land, über unser Volk.
Menschen, die eng zusammengefercht in abgedunkelten Transportern kauern, kaum Luft zum Atmen haben. Diese Bilder sind im Kopf, wenn man an die Berichte über Schleuserbanden denkt, die ihre Geschäfte mit dem Elend von Flüchtlingen machen. Doch die Bundespolizei beschäftigt derzeit auch eine deutlich raffiniertere und komfortablere Variante, wie eingeschleuste Männer und Frauen in Deutschland zu Aufenthalt und Arbeit kommen. Mit regulärem Touristenvisum nämlich und anschließender Scheinheirat. Dafür muss man viel Geld zahlen, zwischen 15.000 und 22.000 Euro. Markus Pindur war bei einer solchen Razzia mit der Bundespolizei im sächsischen Wurzen unterwegs und erzählt von dem Geschäft, mit dem die Schleuser Millionen verdienen.
kurz vor 7 Uhr morgens im Zentrum der sächsischen Kleinstadt Wurzen. Ein noch kühler Sommermorgen. Die Pressesprecherin der Bundespolizei, Romy Gürtler, erklärt, wie der Einsatz über die Bühne geht.
Ja, wir befinden uns jetzt vor dem eigentlichen Durchsuchungsobjekt. Die Einsatzkräfte sind jetzt davor. Die Durchsuchungsleiterin wird jetzt klingeln, in der Hoffnung, dass der Beschuldigte die Tür öffnet. Dann wird ihm die vorläufige Festnahme ausgesprochen und der Durchsuchungsbeschluss wird ihm verlesen. Das macht die Durchsuchungsleiterin in Deutsch und wir haben ja eine Dolmetscherin dabei, die ihm dann gegebenenfalls das in seiner Sprache übersetzen kann. Aber er soll sehr gut Deutsch sprechen und auch verstehen.
Der Polizeieinsatz in Wurzen ist nur eine von 60 Hausdurchsuchungen, die an diesem Tag in 4 Bundesländern stattfinden. Der Beschuldigte ist in diesem Fall ein 50-jähriger indischer Staatsangehöriger. Er soll einem Menschenschleuserring zugearbeitet haben oder sogar eine Führungsfigur sein. Es geht um Schleusungen meist pakistanischer Männer nach Deutschland mittels fingierter Eheschließungen und gefälschter Miet- und Arbeitsverträge. Das Gebäude ist von außen unauffällig und neu gestrichen. Innen macht es einen eher ungepflegten Eindruck. Im Erdgeschoss ist ein Imbiss, den der Beschuldigte betreibt, im ersten Stock seine Wohnung. Zunächst wird die Tür nicht geöffnet, dann geht alles recht schnell.
Guten Tag, ich bin Herr ja? Gut, Polizei, hallo. Ja?
Ja, wahrscheinlich haben wir sie jetzt aus dem Bett geholt. Das heißt, die haben jetzt die Möglichkeit, sich natürlich anzukleiden. Und dann wird der Durchsuchungsbeschluss vorgelesen. Und die Personen wurden jetzt aber schon getrennt, dass sie sich nicht mehr absprechen können.
Ein Dutzend Polizisten dringen in voller Einsatzmontur inklusive kugelsicherer Weste in die Vierzimmerwohnung ein, die jetzt erst einmal durchsucht wird. Nach einigen Stunden liegt ein vorläufiges Durchsuchungsergebnis vor. 10.000 Euro in bar, ein Schuldschein über 20.000 Euro. Außerdem stellt sich heraus, dass 6 Pkw auf den Beschuldigten zugelassen sind. Nach Aussage einer Mieterin in dem Haus ist er auch Eigentümer der Immobilie.
Ansonsten wurden jetzt mehrere Rechner, ein Laptop, mehrere Handys schon aufgefunden, wo man jetzt halt schaut, wem gehören die. Denn wir dürfen ja nur die Sachen von dem Hauptbeschuldigten mitnehmen. Sind die Handys jetzt von der Frau bzw. der Tochter, nehmen wir die nicht mit. Das wird jetzt alles gerade aufgeklärt, geguckt, wem gehört was. Und dann geht es an die Sicherstellung der Sachen.
Auch mehrere Ordner mit schriftlichen Unterlagen werden beschlagnahmt. Die Schleuser betreiben hohen Aufwand. Erst reisen Männer aus Pakistan oder Indien mit Touristenvisa nach Zypern oder nach Dänemark. Dorthin werden die Scheinehefrauen aus Osteuropa geflogen. Nach der Hochzeit fahren sie in der Regel schnell wieder ab. Die Ehemänner reisen dann nach Deutschland und beantragen eine EU-Aufenthaltskarte. Das Ganze geht auch andersherum. In der Wohnung in Wurzen hält sich eine junge Inderin auf, die angeblich mit einem Deutschen verheiratet ist.
Da wird man dann natürlich mit dem Standesamt Kontakt aufnehmen und den Ehemann mal ein bisschen genauer befragen. Das wird dann alles im Laufe der Ermittlung erfolgen. Sie ist hier mit Visa eingereist, studiert wohl auch. Und ihr Reisepass wurde Ende 2018 eingezogen durch die Ausländerbehörde und wird derzeit kriminaltechnisch untersucht. Das heißt also, auch da besteht der Verdacht, dass das Dokument gefälscht sein könnte.
Wie sich herausstellt, kennt die junge Frau zwar den Namen und das Geburtsdatum ihres Ehemannes, nicht jedoch seinen Wohnort. Die beiden haben in Dänemark geheiratet und sich angeblich über Facebook kennengelernt. Nach einer Scheinheirat kommen die sogenannten Unterstützer ins Spiel. Sie gehen mit den eingeschleusten Männern oder Frauen auf die Ämter und besorgen gefälschte oder fingierte Miet- und Arbeitsverträge, ohne die es keine Aufenthaltsberechtigung gibt. Gewerbetreibende bieten sich dabei als Unterstützer an, weil sie besonders leicht eine Arbeitstätigkeit für die Betroffenen vortäuschen können. Sie fungieren auch als Dolmetscher bei Amtsbesuchen und helfen beim Ausfüllen von Formularen. Ein lukratives Geschäft. Zwischen 15.000 und 22.000 Euro kostet das Gesamtpaket der Schlepper für eine Person. In Indien oder Pakistan ein Vermögen. Setzt man nur eine Fallzahl im unteren dreistelligen Bereich an, dann werden hier Millionen gemacht. 39 Festnahmen gibt es insgesamt an diesem Tag. Die meisten der mutmaßlichen Schleuser werden in einem alten DDR-Terminal am Leipziger Flughafen der Reihe nach vorgeführt und erkennungsdienstlich behandelt. Das Phänomen der Scheinehen ist nicht neu, so der zuständige Ermittlungsleiter der Bundespolizei in Halle, Markus Pfau.
Wir stellen aber in den letzten Jahren bundesweit, also kein rein sächsisches Phänomen, stellen wir ein Anwachsen dieser Fallzahlen fest. Dafür sprechen Ermittlungen unserer Kollegen in Hamburg, in Berlin und Baden-Württemberg. Und es ist stets der gleiche Modus operandi, dass also im vornehmlich osteuropäischen Ausland Scheinehepartnerinnen angeworben werden und dann in diese Rechtslage eben ausgenutzt wird. Das ist ein Phänomen, was nach unseren Erfahrungen sehr raumgreifend ist.
Nach Auskunft des ehemaligen Europol-Direktors Jürgen Storbeck ist die Scheinehenschleusung zwar eine der raffinierteren, aber nicht die häufigste Methode der Schleuser. Immer noch werden Migranten am ehesten mit Lastkraftwagen oder in Containern mit gefälschten Papieren transportiert oder eben über das Mittelmeer in seeuntüchtigen Schlauchbooten. Das Schleusergeschäft ist dabei in der Regel nicht hierarchisch mafiös strukturiert. Den einen Paten, der die Fäden in der Hand hält, gibt es nicht. Das Geschäft betreiben Netzwerker, die ihre kriminellen Dienstleistungen miteinander verbinden. Falsche Papiere, Anlaufadressen und Geldweitergabe über Mittelsleute erfordern verzweigte Netzwerke entlang der Fluchtrouten. Das macht es für die Ermittler nicht einfach. Vor dem Zugriff im Fall der Scheinehenschleuser in Sachsen und mehreren anderen Bundesländern musste die Bundespolizei 2 Jahre lang ermitteln.
Markus Pindor berichtete über das Millionengeschäft mit der Scheinehe. Am Samstag jährt sich das gescheiterte Attentat von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg auf Adolf Hitler zum 75. Mal. Oft wird derzeit an die Widerstandskämpfer und ihren Mut erinnert. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel würdigte sie in ihrer Videobotschaft.
Diejenigen, die am 20. Juli gehandelt haben, sind uns Vorbild. Denn sie haben gezeigt, dass sie ihrem Gewissen folgen. Und damit haben sie einen Teil der Geschichte Deutschlands geprägt, der ansonsten durch die Dunkelheit des Nationalsozialismus bestimmt war. Auch wir sind heute verpflichtet, uns allen Tendenzen entgegenzustellen, die die Demokratie zerstören wollen. Dazu gehört der Rechtsextremismus. Die Zahl derer, die dem rechtsextremistischen Lager zugeordnet werden, steigt leider.
Doch wie gehen eigentlich die Nachkommen der Widerstandskämpfer vom 20. Juli mit diesem großen Erbe um? Das hat meine Kollegin Johanna Herzing interessiert und sie hat unter anderem den ältesten Stauffenberg-Sohn Berthold getroffen.
Das ist mein jüngster Bruder, in der Mitte, der Kleinkind, mit meinem Vater.
3 Fotos, daneben die berühmte Büste, ein dunkles Holzkreuz an der Wand dahinter.
Er war ein sehr fröhlicher Mensch, hat sehr viel gelacht und war wunderbar mit uns Kindern. Obwohl, er war sicher auch streng, meine Mutter war streng, das war halt so.
Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, ist immer anwesend. Still, unaufdringlich, makellos. In Bronze hat der Bildhauer Frank Mehnert seinen Freund verewigt. 1929 war das. Jetzt steht die Büste auf einer kleinen Konsole im Wohnzimmer von Stauffenbergs ältestem Sohn Berthold.
Für mich war das natürlich in meiner militärischen Jugend so, eine ganze Menge von den älteren, höheren Offizieren waren mit meinem Vater zusammen gewesen. Und er hatte ja einen militärisch hervorragenden Ruf. Nun ja, jetzt sehen die da den Sohn. Was denken sie? Ob der wohl ist wie der Vater? Ja? Ich weiß, dass sie Bemerkungen über mich zu meinen Vorgesetzten gemacht haben, ja? Wie ich bin im Vergleich zum Vater. Eine war, ich sei ein guter Rotwein, aber mein Vater war Sekt. Ja, nun, das trifft auch meine eigene Einschätzung.
Den Erwartungsdruck, der sich mit seinem Namen verbindet, kennt Berthold Maria Schenk, Graf von Stauffenberg, zur Genüge. Nicht nur aus seiner Zeit bei der Bundeswehr. Heute, im Ruhestand, blickt er auf ein Leben zurück, das von vielen Projektionen geprägt war. So wurde er vom durch die Nazis stigmatisierten Verräterkind über die Jahrzehnte zum Erbfolger eines Mannes, den die meisten Deutschen inzwischen als Vertreter eines besseren Deutschlands sehen. Dazwischen gab es unterschiedlichste Zuschreibungen, Vereinnahmungen und Instrumentalisierungsversuche.
Ich habe das als unabänderlich angesehen. Es war mir lästig, aber ich habe es für unvermeidbar gesehen.
Über die Bürde, Sohn eines berühmten deutschen Widerstandskämpfers zu sein, verliert Berthold Maria Schenk Graf von Stauffenberg nicht viele Worte. Dass er in den 50er Jahren zur Bundeswehr ging, dort Karriere machte, habe mit Traditionsbewusstsein jedenfalls nichts zu tun gehabt. So Stauffenberg fast schon freudig provokant.
Nun ja, ich wollte einen Beruf, der vielseitig ist und mit Menschen zu tun hat und wollte etwas erleben. Ich wollte auch meinen Spaß haben. Es ging mir also nicht um den Dienst am Vaterland, denn dazu muss man nicht Soldat sein, sondern eigentlich um mein eigenes Erleben.
Die Bundeswehr als Abenteuer. In einer Zeit, als die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik höchst umstritten war. Womöglich liegt das Erbe eines widerständigen Geistes genau darin. Den Erwartungen entsprechen, das können andere. Familiäre Traditionen, so Stauffenberg, gäbe es natürlich durchaus.
Also, dass man seiner Familie Ehre erweist, dass man die Aufgaben, die man kriegt, dass man die erfüllt, dass man für andere da ist auch und eine gewisse Vorbildfunktion, wenn sie einem übertragen wird, auch wahrnimmt. Ja, eigentlich nichts Besonderes, aber vielleicht nicht überall so im Vordergrund steht.
Aber das seien Dinge, die in der Familie seit langem tradiert würden. Das Erbe seines Vaters wiederum sei womöglich.
Dass wir von der Familie uns aus verpflichtet sehen, anständig zu handeln. Und, sagen wir mal, die allgemeine politische Moral zu achten.
Bescheidenheit, Understatement, ja eine gewisse zur Schau gestellte Gewöhnlichkeit. Ein Bild, das Berthold Maria Schenk Graf von Stauffenberg wohl durchaus bewusst vermittelt. Es wirkt wie eine schützende Haltung, die der Öffentlichkeit nicht alles preisgibt, wo doch ohnehin schon so viel offen zutage liegt. Dabei ist der Widerstand gegen den Nationalsozialismus bei weitem kein abgeschlossenes Kapitel. Intensiv spürbar ist das Bedürfnis, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen bei der Enkelgeneration. So hat etwa Sophie von Bechtolsheim, Enkelin von Klaus Schenk Graf von Stauffenberg, gerade ein Buch über ihren Großvater veröffentlicht. Gewissermaßen ein zur Wehr setzen gegen bestimmte Deutungen der Tat vom 20. Juli 1944. Und auch Angehörige von weniger prominenten Gegnern des Nationalsozialismus lässt das Erbe ihrer Vorfahren nicht los. Etwa die Journalistin Gemma Pörtzgen.
Es ist sozusagen etwas, was mein ganzes Leben begleitet, diese Erzählung von diesem Großvater.
Heinrich Körner, Pörtzgens Großvater, war christlicher Gewerkschafter, Mitglied im Kölner Kreis, auch Rheinischer Kreis genannt, einer Gruppe von Regimekritikern. Im Zuge der Verhaftungswelle nach dem 20. Juli 1944 wurde er festgenommen und vom Volksgerichtshof zu einer Haftstrafe im Berliner Strafgefängnis Plötzensee verurteilt. Unter nicht ganz geklärten Umständen wurde Körner im April 1945 erschossen.
Ein schreckliches Ereignis, was, glaube ich, das Leben aller danach geprägt hat.
Die Widerstandstätigkeiten und das Schicksal ihres Großvaters, meint Pörtzgen, hätten in der Familie lange nachgewirkt, auch negativ. So hatten die Hinterbliebenen, Körners Ehefrau mit 3 kleinen Kindern, seelisch, aber auch lebenspraktisch immense Herausforderungen zu bewältigen.
Das ist auch etwas, was mich immer sehr bewegt, weil ich selber eigene Kinder habe und mich natürlich ganz zwangsläufig, wahrscheinlich wie jeder Mensch, immer frage, wie hätte man sich selbst verhalten im Nationalsozialismus oder einer vergleichbaren Situation. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte wahrscheinlich nicht so handeln können wie er, und zwar einfach wegen der Familie.
Lange mussten die Angehörigen und Hinterbliebenen von Widerstandskämpfern im Nachkriegsdeutschland um Anerkennung und Entschädigung kämpfen. Das Stigma von der Verräterklique war hartnäckig. Umso paradoxer scheint es, dass es heute die Vereinnahmung des Widerstands durch Rechtspopulisten und Rechtsextreme ist, die den Nachfahren des Widerstands Sorge bereitet. Über ein Netzwerk ist Gemma Pörtzgen mit vielen anderen Angehörigen in Kontakt. Das Thema für das nächste Treffen im August stehe schon fest.
Mit der Frage, wie instrumentalisieren Parteien wie die AfD eigentlich das Gedenken an den 20. Juli, weil wir das sehr kritisch sehen.
Ein Thema, das wiederum auch Berthold Maria Schenk, Graf von Stauffenberg, beschäftigt. Hatte doch beispielsweise die AfD-Landtagsfraktion in Thüringen das Konterfei seines Vaters Klaus für eine Parteikampagne genutzt. Zwar ist Stauffenbergs Sohn bemüht, der AfD nicht mehr Aufmerksamkeit zu schenken als nötig.
Ich meine, Herr Gauland ist ein psychologisches Phänomen, ja. Und ich persönlich glaube, dass er jetzt in seinem Alter das Gefühl hat, dass er irgendwo in seiner Wertschätzung zu kurz gekommen ist. Und das will er nachholen.
Und dennoch, auch wenn die politische Kultur heute alles in allem doch stabil sei, eine gewisse Besorgnis ist Berthold Maria Schenk, Graf von Stauffenberg, doch anzumerken.
Die AfD hat sich selbst ja auch nicht im Griff. Sie weiß ja immer noch nicht, was sie eigentlich werden will, ja. Und sie hat ihren rechtsextremen Flügel, den es gibt, den hat sie nicht im Griff. Wenn sie versuchte, ihn zu maßregeln, dann würde sie selbst in die Bedeutungslosigkeit absinken. Das ist ihr Problem. Ich meine, Rechtsextreme gibt es in jedem Land. Das ist bedauerlich, aber es ist so.
Wenn Rechtsextreme aber einen Zulauf gewinnen, habe die übrige Politik einen Fehler gemacht. Davon ist der Stauffenberg-Sohn überzeugt.
Wenn die Leute denken, ihre Bedürfnisse würden nur berücksichtigt, wenn sie etwas wählen, was sie eigentlich nicht glauben, aber was ihnen da Gehör verschaffen würde, ja, dann läuft etwas ganz falsch.
Das Erbe des Widerstands. Vielleicht besteht es in einer besonderen Wachheit, in der Überzeugung, dass die Vergangenheit nichts Abgeschlossenes ist, sondern in unsere Zeit hineinwirkt. Und sei es dadurch, dass sie uns Fragen aufgibt.
Johanna Herzing war das über das Erbe des Widerstands. Wenn Sie mehr über die Ereignisse des 20. Juli 1944 hören wollen, morgen Abend um 18.40 Uhr sendet der Deutschlandfunk ein Geschichte aktuell zum Thema.
Dennoch wird Geschichte auch weiterhin in Geschichten aufgehen.
Die Bilder von riesigen Wäldern in Flammen sind noch präsent. Im Juni brannte es erst auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz im brandenburgischen Jüterbog und dann auf dem in Lübten in Mecklenburg-Vorpommern. Erst seit vergangenem Dienstag soll es dort keine neuen Glutnester mehr geben. Das technische Hilfswerk hält aber weiterhin Brandwache. Mit den immer längeren Dürreperioden stellen sich vielen Gemeinden ein neues Problem. Es brennt nicht nur der Wald. Irgendwo darin könnte auch noch Munition liegen. Nicht nur verlassene Truppenübungsplätze sind betroffen, sondern all das Gelände, auf dem jemals deutsches oder alliiertes Militär unterwegs war. Und das heißt, löschen wird noch schwieriger als ohnehin schon. Auch in der Küritzer Heide muss man damit umgehen. Maike Rademacher hat sich dort umgeschaut.
Rund 80 Kilometer nördlich von Berlin liegt die Küritzer Heide. Im August ist sie besonders beliebt, wenn sie blüht und die Bienen nochmal ausfliegen. Rainer Entrup, Förster und Bereichsleiter bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, zeigt das Gelände gern.
Wir haben viele Imker auf der Fläche, fast 3000 Völker, Profis und Laien. Und die kommen immer jetzt schon und gucken, na, wie hat sich die Heide denn so entwickelt und wenn sie, wie sie, ob sie blüht. Und die sagen dann immer, ob sie honigt. Ja, und das ist so, alle 7, 8 Jahre gibt es mal ein richtiges Honigjahr.
Doch betreten dürfen Imker und Besucher die 12.000 Hektar nur zu einem sehr kleinen Teil. Denn die Küritzer Heide ist ein ehemaliger Truppenübungsplatz. Im Boden liegen Tonnen an Munition wie Streu oder panzerbrechende Bomben. Die Berliner nennen es deswegen auch Bombodrom. Der Zugang ist gesperrt. Nur Förster, Waldarbeiter und Kampfmittelräumdienste dürfen in das Innere des Geländes und auch das nur auf den geräumten Sandwegen. Wie viele Flächen in Deutschland militärische Altlasten enthalten, ist nur teilweise erfasst. Denn mit Kampfstoffen belastet sind nicht nur neue und alte Truppenübungsplätze der Bundeswehr und der Wehrmacht, hinzu kommen die der Alliierten, der Sowjetarmee, der Nationalen Volksarmee, Rüstungsstandorte und Kampfflächen aus dem Zweiten Weltkrieg. Hunderttausende Hektar. Oft ist unbekannt, welche Munition genau dort liegt. Wenn es dort brennt, hat die Feuerwehr ein Problem, denn auch sie darf nicht in munitionsbelastete Gebiete vordringen. Ausgerechnet hier brennt es aber, meist dürrebedingt, immer häufiger. Gerade erst haben über 2000 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bundeswehr und Technischem Hilfswerk 10 Tage gegen den Brand auf dem ehemaligen Truppenübungsgelände Lübtheen bei Schwerin gekämpft. Vor wenigen Tagen loderte Feuer bei Lieberose in Brandenburg. An der Räumung der Munition wird seit Jahren gearbeitet, doch das ist teuer und dauert Jahrzehnte. Und es gibt Streit um die Kosten. Seit 1992 fordern die Bundesländer, der Bund solle sich mehr beteiligen. 7-mal hat der Bundesrat dafür bereits einen Gesetzantrag gestellt. 6-mal lehnte die Bundesregierung ab. Der 7. Antrag vom April 2018 ist noch nicht behandelt worden. Mit den Bränden könnte nun Bewegung in die Debatte kommen, hofft Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter von der SPD.
Ich würde mich freuen, wenn in der verbleibenden Amtszeit oder in dieser Legislaturperiode des Bundestages dieses Thema endlich vernünftig geklärt wird.
Bis dahin steht im Vordergrund, wie man mit den Bränden umgehen soll. Wichtig sei vor allem der vorbeugende Brandschutz, sagt Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes. Das heißt, geräumte Waldwege, Brandschutzschneisen, gepflegte Löschwasserstellen. Genau hier aber werde nicht mehr genug getan, kritisiert Ziebs.
Und das größte Problem aus meiner Sicht, was wir jetzt angehen müssen, ist die Prävention. Das war auch das Thema in Lübtheen. Das Feuer wäre gar nicht so groß geworden, wenn denn die Waldwege frei gewesen wären, die Brandschneisen frei gewesen wären. Das, was wir eigentlich von jedem Waldbesitzer fordern, hätte der Bund auch besser mal gemacht. Dann hätte man das Feuer wahrscheinlich innerhalb von 24 Stunden im Griff gehabt.
Die Küritzer Heide wird gut gepflegt. Sie ist durchzogen von einem dichten Netz an Brandschutzschneisen. Eine solche Schneise, beschreibt Förster Entrup, bestehe aus einem befahrbaren Weg, einem baumfreien Streifen und...
Dann haben Sie den sogenannten Schwarzstreifen. Den schauen wir uns gleich mal an. Das ist ein Streifen, der liegt neben dem Weg. Der wird mindestens 2-mal im Jahr, manchmal sogar 3- bis 4-mal, mit einem Flug einer Scheibenegge mechanisch bearbeitet, sodass da nur Mineralboden ist. Und das ist leider, das kann man nicht mal nur für Lübtheen sagen, das ist auch in anderen Bereichen vernachlässigt worden.
Brennt dann doch ein munitionsbelastetes Gelände, wird gerne nach schwerem Gerät gerufen. Berge und Löschpanzer, wie sie in Lübtheen eingesetzt wurden. Dazu aber müssen wir wissen, was auf dem Gelände liegt, warnt Entrup.
Welche Art von Munition, in welchem Zustand, was passiert mit der bei Feuer? Ja? Wir haben hier bis zu 250 Kilo Sprengsplitterbomben. Wenn die falsch liegt und scharf ist und ein Panzer fährt da drauf an der falschen Stelle, den gibt es gar nicht mehr, den Panzer.
Eine weitere Rolle spielt auch die Ausrüstung und Ausbildung der freiwilligen Feuerwehren, deren rund 1 Million Mitglieder vor allem auf dem Land den Brandschutz sichern. Und sie brauchen andere Kleidung, sagt Feuerwehrpräsident Ziebs.
Ich will ein Beispiel nennen. Wir haben unsere Feuerwehrleute fantastisch ausgerüstet für den Einsatz innerhalb von Gebäuden. Aber mit dieser schweren Schutzkleidung kann ich nicht im Sommer in den Wald gehen. Das heißt, wir brauchen eigentlich wieder eine leichte Hose, ein Hemd, ein T-Shirt, wo man halt mit ins Feuer gehen kann. Das sind aber Kleinigkeiten. Es gibt auch noch ein paar andere Dinge, wo wir unsere Feuerwehrleute ein bisschen schulen müssen. Es gibt sogenannte Wasserrucksäcke. Nicht zum Trinken, sondern da ist Löschwasser drin. Und dann gezielt auf die Brandstelle aufbringen. Also das sind aber kleine taktische Dinge, die kriegen wir hin.
Die Innenminister der Länder arbeiten nun an einer nationalen Strategie zur Waldbrandbekämpfung und fordern eine bundesweite, dezentrale Taskforce, die für Brände auf munitionsbelasteten Flächen Spezialtechnik hat und besonders geschult ist. Entrup beklagt, dass bislang immer erst der Katastrophenalarm ausgerufen werden muss, bevor die Bundeswehr mit Hubschraubern anrückt. Das ist oft zu spät.
Jedes Feuer ist mal klein. Wenn da 10 Hektar brennen und ich komme im Hubschrauber mit 2 am besten, ist es sofort erledigt, wenn ich da nicht in die Fläche kann.
Vielleicht hätte ein schnellerer Einsatz auch in Lübtheen geholfen. Dort brannten am Ende 1200 Hektar Wald.
Maike Rademacher war das über die Schwierigkeiten der Brandbekämpfung auf munitionsverseuchtem Gebiet. Die monatliche Periode, die ist ein ganz großer Spaß. Doch diesen Spaß hat bekanntlich nicht die ganze Bevölkerung, sondern nur die weibliche Hälfte. Und deshalb müssen die Frauen für dieses 1a-Privileg eben noch mehr bluten. Sie zahlen auf Damenbinden und Tampons den Mehrwertsteuersatz von 19% und nicht den von 7, der bei Dingen des täglichen Bedarfs fällig ist, wie etwa bei Lebensmitteln. Es sind ja auch ganz besondere Tage. So eine Art von Gedankenspiel muss in den Köpfen der Leute stattgefunden haben, die dieses Gesetz einmal geschrieben haben. Doch es regt sich Widerstand. Dank einer Petition wird sich der Bundestag nach der Sommerpause mit der sogenannten Tamponsteuer beschäftigen. Und Josephine Schulz hat in Berlin die getroffen, die das kaum erwarten können.
Hallo.
2,55 Euro für eine Packung mit 50 Tampons. An den Start, das zeigt ein Blick auf den Kassenzettel, gehen davon 48 Cent. 19% Mehrwertsteuer, der Standardsatz. Eigentlich kein großer Betrag, aber bei rund 12 Perioden im Jahr und das über 40 Jahre kommt da schon einiges zusammen.
Letztendlich ist es halt wirklich so, dass Periodenprodukte das einzige Produkt sind, wo halt irgendwie dann quasi die Steuern erhoben werden auf Personen, die menstruieren. Und das sind halt mehrheitlich Frauen. Warum soll man für etwas, was man sich nicht aussucht, noch die Steuern bezahlen, obwohl es eigentlich einen ermäßigten Steuersatz gibt für Sachen des Grundbedarfs?
Elena Weidemann arbeitet bei Einhorn, einem Berliner Unternehmen, das unter anderem vegane Kondome und Menstruationstassen herstellt. Zusammen mit dem Online-Magazin Neon hat das Startup unter dem Hashtag #KeinLuxus eine Petition ins Leben gerufen. Darin wird gefordert, die Mehrwertsteuer bei Menstruationsartikeln, also Tampons, Binden, Menstruationstassen, von 19 auf den ermäßigten Satz von 7% zu senken. Der gilt für Güter des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Lebensmittel. Über 81.000 Menschen hatten die Petition bis zum Stichtag Ende Mai unterschrieben. Und das heißt, der Bundestag wird sich nach der Sommerpause, voraussichtlich im Spätherbst, mit der sogenannten Tamponsteuer beschäftigen. Ab einer Grenze von 50.000 Unterschriften muss der Petitionsausschuss eine öffentliche Sitzung über das Anliegen abhalten und dann eine Empfehlung an den Bundestag abgeben. Ein Selbstläufer sei das aber nicht gewesen, sagt Elena Weidemann.
Wir haben natürlich viel Pressearbeit gemacht, aber anfangs war es tatsächlich so, dass ganz viele gesagt haben, nee, uns ist das Thema zu heikel, wir möchten darüber nicht berichten. Und dann erst in den letzten Tagen der Unterschriftensammlung kam eigentlich erst dieser ganze große Push durch Charlotte Roche und durch Lena Meyer-Landrut, die das dann geteilt haben und somit dann halt irgendwie der ganze Stein eigentlich erst ins Rollen kam.
Zusätzlich läuft zur Abschaffung der Tamponsteuer auch noch eine Online-Petition, die schon mehr als 170.000 Menschen unterschrieben haben. Für Elena Weidemann ist die Besteuerung eine Frage der Geschlechtergerechtigkeit. Aber ihr geht es bei der Petition auch darum, das Tabu um die Menstruation zu brechen.
Ich weiß, es ist ein bisschen eklig, oder? Ich weiß, auch den Mädels, ich sehe euch das an. Es ist auch so ein geiles Phänomen, ne? Wir Frauen, ne? Wir kommen uns so wahnsinnig modern vor. Aber Tampons, Leute, geben wir uns untereinander immer noch so, als wäre es Scheiß-Heroin, oder?
Immer mehr prominente Frauen, wie hier die Komikerin Caroline Kebekus, machen die Menstruation öffentlich zum Thema, zu einem feministischen Thema. Jetzt müssen sich auch die Abgeordneten des Bundestages dazu eine Meinung bilden. Für Antje Tillmann von der CDU steht die Entscheidung fest. Sie befürwortet die Senkung der Mehrwertsteuer auf Menstruationsprodukte und hat als Vorsitzende der AG Finanzen der Unionsfraktion Überzeugungsarbeit geleistet.
Total spannend. Ich habe ja ansonsten nur Männer in der AG, die erst sehr zurückhaltend waren und wo ich beim ersten Mal den Eindruck hatte, dass die gedacht haben, naja, wenn die Vorsitzende es will, dann machen wir es halt. Und dann nach ein paar Wochen kamen die Herren aber aus dem Wahlkreis wieder und haben offensichtlich mit ihren Töchtern oder mit JU-Frauen gesprochen und haben gesagt, hallo, das ist tatsächlich ein Thema.
Neben den vielen anderen gesellschaftlichen Diskriminierungen der Frau, der doppelten Belastung durch Arbeit, Kinder und Haushalt zum Beispiel oder der fehlenden Repräsentation in Führungsetagen, sei das zwar eher ein symbolisches Thema, aber...
Da ist, glaube ich, dieses Thema Tamponbesteuerung eins, wo man sagt, und verdammt, das kann ich ändern und jetzt will ich auch, dass das geändert wird. Alles andere ist viel schwieriger zu verändern. Aber wenn dieser kleine Teil Symbolik hilft, dann bin ich bereit, diese Symbolik auch zu machen.
Und nicht für jeden sind ein paar Euro Symbolik. Der Hartz-IV-Regelsatz sieht für Gesundheitspflege knapp 15 Euro im Monat vor. Von Zahnpasta bis Tampons muss davon alles bezahlt werden. Auch die Linksfraktion will das Ende der sogenannten Tamponsteuer. Sie hat einen eigenen Antrag zur Senkung der Mehrwertsteuer geschrieben und will den nach der Sommerpause einbringen, möglichst zeitgleich mit der Petition. Die frauenpolitische Sprecherin der Fraktion, Cornelia Möhring, sagt dazu:
Ich habe da so ein Bild von älteren Männern vor Augen, die halt sich darüber gar keinen Kopf gemacht haben und dann eher auf die willkürliche Idee gekommen sind, halt Rennpferde, Mate-Tee, Münzen, Schnittblumen als gut des täglichen Bedarfs einzusortieren, aber halt nicht Hygieneartikel.
In der Liste der Produkte mit ermäßigtem Mehrwertsteuersatz gäbe es viele weitere diskussionswürdige Punkte. Babynahrung zum Beispiel ist dabei, Windeln aber nicht. Die Befürworter der Petition sind sich aber einig, dass die Erfolgschancen größer sind, wenn man sich auf Menstruationsprodukte konzentriert und nicht die gesamte Liste in Frage stellt. Rechtlich spricht nichts gegen eine Senkung. Seit 2016 stellt die EU es den Mitgliedstaaten frei, Hygieneprodukte gesondert zu besteuern. Andere Länder sind seitdem aktiv geworden. Frankreich zum Beispiel hat den Mehrwertsteuersatz von 20 auf 5,5% gesenkt. Auch in den Niederlanden und Spanien gab es Änderungen. Gegenwind, so heißt es von allen Seiten, käme eigentlich nur noch aus der SPD. Lothar Binding, finanzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, widerspricht. Es sei noch nicht klar, wie die SPD sich positionieren werde, aber er hat durchaus auch Kritik an der Idee.
Da frage ich mich eben, da es nur um 2 Euro im Jahr geht, ob nicht eine Kampagne sich viel mehr lohnen würde, zum Beispiel gegen Unternehmen, die Frauen 20% weniger Lohn bezahlen als Männern für die gleiche Arbeit.
Außerdem warnt er, dass die Steuererleichterungen letztlich in den Taschen der Konzerne landen könnten.
Wir haben aber gelernt in der vorletzten Bundestagsperiode, dass bei der Hotelsteuer auch die Mehrwertsteuer um 10% gesenkt wurde, aber die Preise gleich blieben.
Diese Sorge teilt auch Antje Tillmann von der CDU.
Da hoffe ich, dass die Öffentlichkeitsarbeit, die jetzt bei der Petition gut geklappt hat, auch klappt, dass wir die Hersteller da auch wirklich an ihre Verantwortung erinnern.
Einhorn will die Steuersenkung auf jeden Fall an die Kunden weitergeben. Elena Weidemann ist auch mit anderen Unternehmen in Kontakt und zuversichtlich, dass die das auch machen würden.
Doch, ich bin optimistisch, aber ich werde mich jetzt noch nicht darauf ausruhen, auf diesem Optimismus.
Josephine Schulz über die Tamponsteuer, die nach der Sommerpause im Bundestag auf den Tisch kommt. Und damit geht unser DLF-Magazin zu Ende. Alle Beiträge sind einzeln und am Stück noch einmal nachzuhören und nachzulesen auf deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen Audiothek-App. Die Redaktion der Sendung hatte heute Johanna Herzing. Mein Name ist Melanie Longerich.
Die Nuss ist noch lange nicht geknackt.